Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet per Telefon ist Frau Professor Dr. Dr. Katharina Zemming. Katharina, bist du mit hier in der Leitung?
Ich bin in der Leitung. Grüß dich, Tom.
Schön, dich wieder hier in Radio Wolf begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch.
Wir hatten dich gebeten zu einem doch sehr heiklen und alle betreffenden Thema hier ins Gespräch zu kommen, wo es wahrscheinlich nicht viele Menschen gibt, die, von denen man sagen kann, die sind jetzt wirklich Spezialist dafür. Ich würde ich jetzt auch nicht als Spezialist die Weltlage hier einführen wollen, aber du bist als Philosophin, Theologin und auch als kritische Beobachterin, würde ich sagen, auch der politischen Realität, hier jemand, mit dem ich einfach darüber reden möchte. Es passiert gerade sehr viel auf der Welt, was teilweise doch auch erschreckend ist. Also nicht teilweise, viel ist erschreckend. So, wenn wir hören, was täglich in Syrien, Irak passiert, wenn wir hören, dass der Krieg in Europa wieder angekommen ist, dass in der Ostukraine de facto Krieg herrscht, wenn wir sehen, dass die Konfliktsituation zwischen Europa und Russland in einer Weise eskaliert, wie man sich vielleicht vor einem Jahr noch nicht träumen hat lassen können, wenn man sieht, dass die Radikalisierung des fundamentalistischen Islams eine Stufe angenommen hat, das muss man sich ja mal vorstellen, wo Al-Qaida fast harmlos erscheint. Was würdest du sagen, ist dein Eindruck, wenn du das so liest, wenn du das von den Medien dir einfach ansiehst, was sind deine Gedanken dazu, wie kann man sich so einer Weltlage annähern? Also wir haben jetzt nicht den Anspruch, hier die Welt erklären zu wollen, sondern einfach mal aus unseren Perspektiven, hoffentlich auch aus einer integral informierten Perspektive, auch aus einer tiefen Sicht von einer Bewusstseinskultur, hier mehr verstehen zu wollen oder vielleicht auch nur richtige Fragen stellen zu wollen, wie man so eine doch überraschend drastische Realität, wie man der begegnen kann.
Also ich glaube, was uns wahrscheinlich momentan so wirklich erschüttert, ist natürlich dieses Maß an Brutalität, also gerade wenn wir jetzt Syrien, Irak gucken vom IS. Es ist halt etwas, wo wir, glaube ich, in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gehofft oder gedacht haben, dass es wirklich irgendwie überwunden wäre. Also dass eine Entwicklung stattgefunden hat, die sowas eigentlich nicht mehr zulässt. Und wir werden jetzt mit etwas konfrontiert, was, wenn wir es natürlich jetzt menschheitsgeschichtlich anschauen, nicht was besonders Neues ist. Also wenn wir anschauen, Genozide, Völkermorde, Kriege, Brutalitäten, die ziehen sich durch die Geschichte der Menschheit hindurch. Nur wie gesagt, wir haben natürlich im Westen in den letzten, sagen wir mal, 70 Jahren schon auch eine andere Entwicklung miterlebt. Und dass das jetzt in dieser massierten Weise auf einmal wirklich so explosionsartig auftaucht, in einer Welt, wo wir wirklich gedacht haben, das sei vielleicht überwunden, beziehungsweise die Konflikte, wo das stattgefunden hat, waren medial nicht in der Weise präsent. Ich glaube, das ist das, was uns jetzt momentan wirklich erschüttert, weil wir sehen, vielleicht ist die Entwicklung, von der wir gehofft haben, dass sie eingeleitet wäre, hin zu einem irgendwie friedlicheren Miteinander, das zumindest Konflikte auf einer anderen Ebene löst, dass wir da eigentlich ja meilenweit davon entfernt sind. Und natürlich auch diese Brutalität, die uns medial vermittelt wird, also heute natürlich über Internet etc., wo wir ja auch sehen, dass Leute, die dort Gewalt ausüben, diese Gewalt ja auch inszenieren. Also wenn jetzt nur die letzte Dings, die Ermordung dieser koptischen Christen, das ist ja nicht nur eine bestialische Ermordung von Menschen, es war eine bestialische Ermordung, die gleichzeitig eine Inszenierung war, um etwas sozusagen also botschaftsmäßig wieder zu verkörpern. Ich glaube, das sind so Dimensionen, ja, die konnte man sich jetzt bei uns nicht mehr so wirklich vorstellen. Ich denke, wenn man die deutsche Geschichte zurückgeht, 70 Jahre oder ein bisschen mehr, glaube ich, sollte uns durchaus noch klar sein, wie brutal und bestialisch Menschen sein können. Und zwar also auch Menschen, die jetzt aus einer sogenannten Hochkultur kamen, wie in Deutschland, die auf der einen Seite Goethe gelesen haben und am Abend Brahms gespielt haben und gleichzeitig einfach Tausende und Millionen von Menschen massakriert, gefoltert und umgebracht haben.
Nee, auf jeden Fall. Wenn man jetzt einfach so diese verschiedenen Aspekte versucht zusammenzulegen, ja, der Nahe Osten oder man könnte sagen eigentlich die gesamte islamische Welt, Länder wie Russland, in Afrika könnte man auch hier einfach noch viel dazulegen, fallen mir verschiedene Dinge auf, die hier, glaube ich, einen Zusammenhang ergeben könnten. Das eine ist, dass das alles Entwicklungen sind, die man in einer gewissen Weise auch als, wir haben es uns anders vorgestellt, aber es sind sozusagen auch Nachwirkungen nach dem Zusammenbruch des Alten Krieges. Also wir hatten mit dem Kalten Krieg eine Weltkonstellation, in der zwei Supermächte hier wirklich sagen die Gewalten in der Welt und die Sphären der Welt sich geteilt haben, miteinander atomar bewaffnet sich gegenüberstanden und die ganze Welt hier auch in einer gewissen Starre dessen gehalten hat. Mhm. Das ist aufgebrochen und etwas, was man damals vielleicht gar nicht so bedacht hat, aber was meines Erachtens immer mehr jetzt auch in den Vordergrund geht, das waren damals so unterschiedlich der Sowjetblock und der sogenannte Freie Westen waren, das waren in einer gewissen Weise zwei Kulturkonzepte, die aus der europäisch-abendländischen Geschichte entstanden sind. Mhm. Die beide ihre Herkunft eigentlich in der europäischen Geschichte hatten, die auf dem Rücken auch einer kolonialen Vergangenheit der europäischen Geschichte entstanden sind. Wir leben jetzt in verschiedensten Dimensionen, da muss man dann auch Indien und China noch dazu zählen, in einer Welt, in der diese europäische Dominanz, auch wenn sie sozusagen eine Doppeldominanz war, weil der Kommunismus war sozusagen der Gegenentwurf, zusammengebrochen ist und hier auf einmal Stimmen zur Geltung kommen, die andere Geschichtsentwürfe hier geltend machen. Und der Islam ist hier aus, da kann man noch schauen, was die Gründe sind, in eine Rolle gekommen, zumindest Teil des Islams, die einen radikalen Gegenentwurf gegen das Westliche darstellen. Und man muss hier natürlich hart differenzieren zwischen Islam als Religion und Islamismus oder fundamentalistischer Islamismus als, ich würde es sagen, religiös-faschistische Ideologie. Aber sie stehen natürlich auch irgendwo in einem Zusammenhang. Also sie sind auch nicht getrennt voneinander. Das heißt, hier ist etwas aufgebrochen und es hat sehr wohl auch mit einer Infragestellung von 300 Jahre europäisch-amerikanischer westlicher Kulturgeschichte zu tun. Würdest du dem auch mal so zustimmen?
Also ich glaube, was die islamische Welt anbelangt, also so wie wir überhaupt von der islamischen Welt reden können, weil wie gesagt, sind ja auch Teile, ne, in Südostasien, wo es momentan ein bisschen anders läuft. Aber ich denke, ein entscheidender Aspekt ist mit Sicherheit, dass mit dieser also europäischen Kultur oder europäisch-amerikanischen Kultur natürlich auch in den Ländern ein bestimmtes Wirtschaftskonzept verbunden war, das aber auch letztendlich mehr oder weniger völlig gescheitert ist. Also wenn wir all diese Staaten angucken, es sind Staaten, die auf dem Reißbrett gezogen wurden von Kolonialmächten, die eigene Aufbruchsbewegungen haben, die ja auch zum Teil selber dann eher mit der sozialistischen Ideologie geliebäugelt haben. Aber de facto hat sich einfach für die Massen der Menschen in den Ländern in den letzten 50 Jahren oder 60 Jahren die Situation nicht nur nicht verbessert, sondern sie ist immer schlechter geworden. Und ich glaube, also gerade aus dieser wirtschaftlichen Problematik, die dann auch damit verbunden ist, dass du Herrschaftssysteme hast, ne, familiäre Strukturen, die sich eben auch auf Kosten der Allgemeinheit bereichert haben, dass dieser Wunsch nach wieder sozusagen dem Versuch, etwas Neues, etwas anderes zu machen, natürlich ganz ausgeprägt ist. Und man hat natürlich in der islamischen Welt immer auch diese ganzen verschiedenen Strömungen gehabt. Du hast immer auch schon zu sehr frühen Zeiten ultrafundamentalistische Bewegungen gehabt, also gerade in Saudi-Arabien, die Wahhabiten, die wieder ihre Form versucht haben durchzusetzen. Und ich glaube, nach diesem Zusammenbruch oder nach dieser Einsicht, dass das, was quasi mit dem Westen verbunden wurde, nämlich westliches Wirtschaftssystem, nicht unabhängig davon, ob das jetzt sozialistisch oder kapitalistisch war, dass es eigentlich nicht dazu geführt hat, dass es den Menschen besser geht, sondern einer kleinen, dünnen Elite, ist so diese Hoffnung entstanden, vielleicht zunächst mal, also in Ägypten kann man es ja auch sehen, bei den Muslimbrüdern, die ja schon eine sehr viel längere Vergangenheit haben, sozusagen unter diesem Rückgriff auf die vermeintlich gute, heile Zeit Mohammeds etwas Neues zu etablieren, sozusagen das eigene, das jetzt endlich dieses gute Leben ermöglicht. Und das hat sich natürlich dann zusätzlich radikalisiert. Wenn wir heute jetzt angucken vom IS etc., da wage ich mittlerweile zu bezweifeln, dass ein Großteil derer, die da kämpft, eigentlich wirklich überhaupt nur eine rudimentäre Ahnung vom Islam haben. Mhm. Aber sozusagen die ideologischen Grundströmungen, die das mit ermöglicht haben, ich glaube, das ist sozusagen schon natürlich so eine Abgrenzung gegen den Westen. Und das wird jetzt natürlich zusätzlich nochmal attraktiv, ne, sozusagen sich selbst zu behaupten, die eigene Identität zu finden. Wohin die Reise gehen wird, das bleibt spannend. Also wenn das sozusagen die islamische Identität wäre, die der IS propagiert, dann glaube ich, schaut es düster aus. Also ich hoffe nicht, dass das Modell ist, dem sich die Millionen von Muslimen anschließen. Aber gespeist ist es mit Sicherheit auch aus diesem Ding, etwas Eigenes zu machen, ne? Eigenständig und den anderen zu zeigen, wir sind auch ein sozusagen wichtiger Mitspieler. Und du hast ja vorhin noch etwas angesprochen, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lang eben einfach Kalten Krieg und zwei Supermächte. Und wir hatten Stellvertreterkriege auf der ganzen Welt, die aber von diesen Supermächten mehr oder weniger finanziert wurden. Und jetzt entsteht eben durch ganz andere sozioökonomische Strukturen auf einmal noch eine zusätzliche Situation, dass diese Gruppierungen völlig unabhängig agieren können. Also die brauchen niemand mehr, der sie finanziert, weil die finanzieren sich selber, sei es durch Erdöl, sei es durch Drogen, was auch immer. Und Waffen sind auf dem Markt unendlich zu erhalten. Und das sieht man jetzt, was sich dann natürlich auch mitformiert.
Absolut. Und ich meine, es spielen einfach sehr, sehr viele Komponenten mit rein. Eine Komponente, die man schon allein eine ganze Sendung, oder das heißt eine ganze Sendung, Sendungen füllen können, ist einfach Erdölgeld und die ganze Erdöl-Connection und die Rolle, die auch der wahhabitische Islam in einer fundamentalistischen, aber in einer engen Koalition mit den USA befindlich, arabischen Königreich, welche Rolle das hier spielt, ohne hier Spezialist zu sein, ist hier eine ganz eigene Teilaspekt der Problematik, die einfach sehr viel mit Geld, Öl-Connection, saudi-arabischen direkten Verbindungen zwischen eben dieser radikal-wahhabitischen, aber in einer Koalition mit der westlichen Erdölindustrie stehenden Königsfamilie und dem, was hier auch an Doppelspiel gespielt wird. Ja. Das ist eine Dimension, die würde ich einfach mal so hinstellen. Sie ist auch allgemein bekannt. Ein Aspekt, der mich immer wieder begleitet, ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe Anfang der 90er Jahre ein Gespräch geführt in Konya. Ich weiß nicht, ob du Konya kennst. Konya ist dieser heilige Ort, so ein bisschen der Vatikan der Türkei, wo sehr viel muslimische Zentren stehen, wo auch der Mevlani Sufi Orden seinen Ursprung hat, wo ich damals auch so mit Sufi-Geschichten einfach mal einen Sommer dort war und einfach Gespräche hatte und dann Gespräche mit einem damals jungen Islamisten, der mir gesagt hat, schau mal, was ist in der Welt los? Der Sozialismus hat versagt. Für die Armen der Welt ist niemand mehr da, außer uns, den Moslems. Mhm. Und wir werden diese Rolle ausfüllen, weil die Kommunisten gibt es nicht mehr. Wer wird die Armen der Welt verteidigen? Es werden wir Moslems sein. Ich habe mir damals gedacht, was für ein netter Spinner. Mittlerweile denke ich anders an dieses Gespräch. Da ist etwas eingetreten, wo die auch in ein Vakuum reingetreten sind. Auch wirklich, ich sag mal, die Interessen der nicht entwickelten Staaten gegenüber dem entwickelten Westen in einer ganz speziellen Art und Weise zu vertreten. Und das ist ein Teilaspekt. Und ein anderer Teilaspekt, und da möchte ich dich einfach auch als Religionswissenschaftlerin fragen, ist natürlich, dass hier auch eine vehemente, und wenn wir nachher auf Russland zu sprechen kommen, kommt es wieder zur Sprache, vehemente Auseinandersetzung mit den westlich-säkularen Werten der Fall ist. Mhm. Als etwas der westlichen Kultur, wo nicht nur Moslems, aber auch Moslems einen Horror davor haben, was unsere Kultur ausmacht, die sie als gottlos, höllisch und auf jeden Fall nicht zukunftsfähig erleben und als Antwort etwas suchen, das schlicht und einfach, zumindest aus unseren Blicken, Mittelalter ist. Mhm. Was würdest du zu dieser Dimension sagen?
Also ich sehe zunächst mal auf der einen Seite ein Faktum, zumindest dort, wo der Fundamentalismus blüht. Wir müssen natürlich eins immer sagen, Religionen sind durch Gesellschaften mitgeprägt und Religionen prägen Gesellschaften. Also dieses Wechselspiel haben wir überall. Wir haben im Westen Entwicklung seit 200 Jahren, die einfach aufgrund von Aufklärung und ich weiß nicht, was alles mit dazu geführt hat, einfach dazu geführt hat, dass die Religion sich dem säkulareren Denken hat anpassen müssen. Freiwillig hat es auch nicht getan. Also weder das Christentum noch das Judentum haben sich freiwillig quasi in eine moderne Gesellschaft eingepasst. Sie haben sich einpassen müssen, in denen sozusagen einfach gesellschaftliche Veränderungen passiert sind, die das Gesicht der Religion verändert haben. Das ist aber ein relativ langer Prozess, den wir, wenn du anschaust, ne, noch Kants Zeit, 18. Jahrhundert, ne, also wie eng Zensur es gab, bestimmte philosophische Schriften durften nicht veröffentlicht wurden, weil sie gegen die Religion gegangen sind. Also das ist ja alles nicht so lang her, dass wir jetzt hier im Westen sowas haben wie diese sogenannten westlichen Werte von Freiheit und Aufklärung, auch wenn es mit der Französischen Revolution vielleicht den großen Impuls bekam. Aber das hat ja im Prinzip bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg dauert, bis diese Strukturen bei uns sich so herausentwickelt haben. Das andere ist, dass wir halt in vielen Ländern weltweit eben diese Entwicklung einfach im Gesellschaftlichen noch gar nicht vollzogen haben. Also die einfach in ihren Gesellschaftsstrukturen vormodern sind. Das ist jetzt völlig wertfrei, es ist einfach ein Faktum. Das sind andere soziale Lebensformen. Die Großfamilie spielt eine wichtigere Rolle. Auch was du gerade vorhin gesagt hast, dass es eben keinen Staat gibt, der die Menschen absichert. Das heißt, die Familie ist immer noch das zentrale Absicherungsorgan fürs Alter und all diese Dinge. Und das prägt natürlich auch ein Religionsverständnis. Das andere ist halt, was wir jetzt erleben, und das macht das Ganze, glaube ich, so absurd und auch so fast unverständlich, dass wir aber auf der anderen Seite global betrachtet eine technische Entwicklung haben, die eben nicht nur im Westen stattfindet, wo man sagt, ja okay, diese Gesellschaften haben sich über 2-3 Jahrhunderte modernisiert, entwickelt, dass da all diese technischen Errungenschaften jetzt auch eine Rolle spielen, ist keine Frage, sondern diese technischen Entwicklungen, die ja eindeutig ein Resultat der Moderne und der Postmoderne sind, sind aber sozusagen global überall anzutreffen. Und also die, sag ich mal, die Geisteshaltung ist in vielen Kulturen eben noch sehr stark von vormodernen Konzepten geprägt. Gleichzeitig sind aber technische Mittel stehen zur Verfügung, die absolut modern und postmodern sind. Und das macht das Ganze also nicht nur absurd, sondern es macht es natürlich auch so brutal, weil, mal dumm gesprochen, der islamische Gotteskrieger oder der sich dafür hält, wenn er mit den Waffen Mohammeds kämpfen müsste, also ausschließlich, dann wäre wahrscheinlich der Feldzug des IS nicht so erfolgreich, wie er jetzt momentan ist. Und ich glaube, also das ist halt auch etwas, was da eine Rolle spielt. Also wir haben im Westen eine Entwicklung, die natürlich auch mit etwas verbunden ist, wo wir auch von vielen haben Abschied nehmen müssen von Vorstellungen, die für die Vormoderne nicht nachvollziehbar sind. Also du musst natürlich schon erstmal verstanden haben, was es mit Religionsfreiheit auf sich hat, dass es eben auch ein Wert ist, dass der eine glauben darf an Allah, der nächste darf an Gott glauben, der übernächste sagt, ich bin Buddhist und der überübernächste sagt, ich glaube an gar nichts und das hält eine Gesellschaft aus. Es ist natürlich verstörend, wenn du sagst, ich komme aus einem System, wo es so ist und meins ist richtig.
Aber lass mich hier des Teufels Advokat sein. Ja? Mhm. Weil das, was du sagst, klingt schön, klingt her und klingt nach Lessing, die Verteidigung der Religionsfreiheit. Die großen, bei ihm waren es noch die abrahamitischen Religionen, haben alle sozusagen den Ring Gottes. Und das ist wirklich ein riesiger Verdienst, der europäischen Aufklärung überhaupt so denken zu können. Da haben wir uns aus vielen befreit, obwohl man dann auch noch dazu sagen muss, in anderen Kulturkreisen, wie zum Beispiel im indischen Kulturkreis, war Religionsvielheit durchgehend ganz anders belegt als bei uns. Wir haben mal das Thema beiseite gelassen. Die Befreiung aus dem europäischen Mittelalter war grandios. Hier wirklich frei denken zu dürfen. Aber jetzt lass es mich zuspitzen auf diesen abscheulichen Terroranschlag in Paris. Ja? Mhm. Da ist eine Zuspitzung, da wird mir eigentlich übel, weil was sich hier gegenübersteht, ist einerseits ein brutalst fanatischer mittelalterlicher Wahnsinnsradikalismus von islamischen Fundamentalisten. Auf der anderen Seite ist aber die Quintessenz, und das haben natürlich die Terroristen auch mit ihrem Terroranschlag bewusst so gewählt, die Quintessenz der westlichen Aufklärung, diese absolute sarkastische Ironiekultur mit Freiheit, die Freiheit der Meinungsfreiheit, krönt sich alles und jedes in den Dreck ziehen zu dürfen und nichts als heilig empfinden zu müssen. Mhm. Da ist eine Zuspitzung des Konflikts, wo ich sehe, da wird mir auch in beide Richtungen irgendwie unwohl zumute, weil da ist das sozusagen, und so wird es ja dann von Fundamentalisten auch gesehen, die westliche Freiheit ist die Freiheit, alles in den Dreck ziehen zu dürfen und überhaupt nichts mehr heilig wahrnehmen zu können. Das sind keine hehren Ideale, sondern es ist eine absolute Verachtung von allem und jedem. Ist hier nicht auch das, ich sag's mal so provokant, dass die wahnsinnigen Terroristen hier den Finger auch auf etwas legen, was wirklich wund ist?
Also ich würde sagen, die Verachtung von allem als ein Kennzeichen der westlichen Kultur, da würde ich jetzt also kategorisch sagen, das trifft hinten und vorne nicht. Es ist ein Aspekt, dass sozusagen auch Meinungsfreiheit beinhaltet, Dinge mal durch den Kakao zu ziehen, schlecht zu machen. Und also ich will jetzt nicht über die Qualität dieser Karikaturen urteilen, weil da viele aus meiner Sicht weder besonders witzig noch grandios sind. Aber ein Rechtsstaat oder eine moderne Gesellschaft bietet dir halt in Anführungsstrichen die Möglichkeiten, sowas dann auch juristisch auszufechten. Also du bist ja nicht verpflichtet, wenn du tatsächlich das Gefühl hast, dass deine Ehre verletzt wird, das unkommentiert hinzunehmen. Du kannst ja auch Anzeige dagegen erstatten. Die Freiheit, etwas also auch kritisch zu betrachten, auch wenn es den anderen nicht immer gefällt, das halte ich tatsächlich für ein wesentliches Kennzeichen. Denn wer oder was bestimmt denn jetzt, was noch richtig ist oder falsch? Also in dem Sinne, also letztendlich haben wir natürlich solche Werte, und das ist ja genau das, dass du dann zum Beispiel auch vor Gericht gehen kannst und sagen kannst, ich finde, meine Ehre ist hier verletzt, und dann wird argumentiert und dann guckt man, ist es jetzt noch vertretbar oder ist es nicht mehr vertretbar? Und je nachdem enden halt solche Prozesse mal mit einem Freispruch und mal nicht. Aber das funktioniert auf einer anderen Ebene, als irgendwo hinzugehen und zu sagen, du beleidigst meinen Propheten. Also das ist so absurd nur noch, weil es wird sozusagen, alles wird als eine Beleidigung von irgendjemand oder etwas empfunden, wo man also natürlich von einer ganz anderen Dimension, finde ich, das mit angucken müsste, warum ein Mensch permanent sich beleidigt fühlt. Also die Kultur des Beleidigtseins ist ja auch eine sehr spannende Geschichte. Da steckt ja psychologisch sehr, sehr viel dahinter. Aber eine offene Kultur muss natürlich auch mehr aushalten. Das ist völlig klar. Also, und ich glaube, das ist nicht nur der Islam, der damit ein Problem hat, das sind auch die Kirchen und es sind wahrscheinlich auch viele Menschen. Und ich, wie gesagt, es gibt viele Dinge, wo ich sage, ich finde die auch nicht in Ordnung. Das hat für mich nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Aber die Wege, mit denen wir dann damit umgehen in einem Rechtsstaat, die sind halt andere. Und das halte ich für ein sehr, sehr gutes, hohes Gut. Und also, dass in unserer Kultur im Westen eine Verachtung von allem stattfindet, also das finde ich absolut eine indiskutable Aussage, weil das meiste, was in den letzten, sagen wir mal, 40, 50 Jahren in der westlichen Kultur passiert ist, ist eigentlich eine Entwicklung dahin, dass immer mehr Menschen immer mehr Freiheitsrechte zugesprochen bekommen haben und dass das natürlich denjenigen, die mit bestimmten Konzepten unterwegs sind, die da nicht passen, dass das schwer aufstößt, das erleben wir ja auch in unserer Kultur. Also es ist ja nicht, wenn du annimmst, Emanzipation, die ganze Quotendiskussion, das sind ja tausend Dinge, das sind ja nicht alle, das sagen, jo heißer, das finde ich jetzt toll. Aber die Art, wie man in der Gesellschaft damit umgeht, muss halt ein anderes sein. Und das halte ich für wichtig. Und wie gesagt, also Verachtung von allem als Kennzeichen der westlichen Kultur, da gehe ich überhaupt nicht mit d'accord.
Absolut. Und gleichzeitig muss man auch sehen, dass das etwas in der westlichen Kultur ist, wo wir uns unsere eigenen Werte und auch der Tiefe unserer eigenen Werte nicht mehr bewusst sind oder sie nicht genügend wertschätzen, um sie verteidigen zu wollen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Video gesehen, das hat mich ziemlich umgehauen. Das ist ein TV-Interview im russischen Fernsehen mit diesem eurasischen Vordenker Alexander Dugin, falls du den Namen kennst, der angeblich, es ist umstritten, auch einen gewissen Einfluss auf den Putin selber hat, zumindest hatte, der auf jeden Fall eine wichtige kulturelle Figur ist in dieser ganzen eurasischen orthodoxen Ideologie des neuen russischen imperialen Denkens. Der Titel dieses Interviews hieß schlicht und einfach Europa erobern, eingliedern und anschließen. Und da ist er ganz stolz drauf, den Kulturbruch zu machen, überhaupt über Erobern reden zu dürfen, und sagt eigentlich, wir die Russen, müssen die Europäer vor sich selber befreien, vor ihrer Wertelosigkeit, von ihren schwulen Ehen und von die White Pussy und all diesem dekadenten Zeug. Und wir müssen das eigentliche christliche Abendland wieder aufbauen, so wie, er sagt es dann wörtlich, wie in der Zeit zwischen Konstantin dem Großen, Kaiser Konstantin und Karl dem Großen, als die europäischen Fürsten, die man auch den Kaiser von Konstantinopel als Oberhaupt anerkannt haben, aber trotzdem ihre eigene Kirche gehabt haben. Man würde auch die Katholiken sein lassen und das würde ein neues abendländisches Aufblühen garantieren. Hier ist halt im Prinzip der gleiche Gedanken, nicht muslimisch definiert, jetzt kommt auch orthodox-christlich daher, aber es ist die gleiche Angriffslinie auf die Wertelosigkeit und die Bodenlosigkeit unserer westlich-europäisch-amerikanischen Kultur, wo im Prinzip wir von uns selber befreit werden müssen. Was sagst du dazu?
Naja, der Begriff der Wertelosigkeit ist eine Wertung, die ich nicht akzeptiere, weil das, was aus dieser Perspektive also von der Vormoderne als wertelos betrachtet wird, ist ein unheimlich hoher Wert, dass ich nämlich aufhöre, Menschen zu diskriminieren aufgrund von ihrer Ethnie, aufgrund von ihrer Religionszugehörigkeit, aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung. Das ist ein unheimlich hoher Wert, aber der stellt vieles in Frage, was wir lange hatten. Und er stellt vieles von autoritären, hierarchischen und machtzentrierten Strukturen in Frage. Und das wird als Wertelosigkeit betitelt auf dieser Seite. Ich sage, das ist der höchste Wert, den wir im Westen haben, dass es uns gelungen ist, eine Gesellschaft aufzubauen, zumindest mal theoretisch, praktisch sind wir da auch noch ein gutes Stück davon entfernt, die es zumindest von unserem Grundgesetz, von Menschenrechtserklärung, jedem Menschen ermöglicht, zunächst mal, solange er sich nicht irgendwie in einer Weise kriminell verhält, seine Form zu leben, auch leben darf. Das ist ein unheimlich hoher Wert. Das heißt, ich respektiere den Menschen in seiner Individualität. Und das andere sind hierarchische, machtzentrierte Unterdrückungssysteme, die wir lange hatten. Und also, ich muss jetzt natürlich sagen, als Theologin dreht sich mir der Magen um, wenn ich noch sowas höre wie das christliche Abendland, was uns dann dafür verkauft wird. Also wenn wir überhaupt mit irgendwas Christlichem argumentieren, dann ist es wahrscheinlich die Botschaft Jesu und die war de facto nicht machtzentrierend, die war nicht ausgrenzend und die war nicht unterdrückend und ich vermute, es ist auch kein Zufall, dass genau dieser Jesus am politischen Einfluss der Zeit gescheitert ist, dass die Römer ihn nicht wollten und auch die jüdische Obrigkeit in ihm irgendwie ein Problem gesehen hat. Also wenn wir überhaupt von christlichen Werten reden, dann würde ich sagen, wäre eine Rückbesinnung auf mal die jesuanische Ethik durchaus angezeigt. Aber das impliziert ja das Reden von den christlichen Werten nicht. Das sind ja nur imperiale Herrschaftsstrukturen von irgendwelchen Großreichen, die in ihrem Innenleben irgendwelche Frömmigkeitsformen praktiziert haben, die als christlich ausgegeben wurden. Aber wenn wir anschauen, ein Krieg nach dem anderen, Inquisition, blutige Eroberungen, Missionierungen, also mit dem jesuanischen, sprich dem wirklich christlichen Geist, hat es null und nichts zu tun.
Jetzt kann man diese komplexe Weltlage, um dieses große Wort zu sagen, natürlich auf die verschiedensten Seiten runterbrechen, ja. Und man kann sich anschauen, wo wir gerade ökonomisch stehen. Und ich habe bewusst jetzt nicht die ganze Griechenland-Frage und die Euro-Krise, die auch Europa von daher so ein bisschen am Rande des Auseinanderfallens bringt, die Weltwirtschaftskrise allgemein. Das Wort ist noch nicht, hat die Runde noch nicht gemacht, aber wir leben in einer großen Depression, zumindest in Europa. Das ist eine große Depression, Auch in den 30er Jahren hat man nicht von der großen Depression gesprochen, das haben erst die Historiker der 50er Jahre dann das Wort dafür verwendet. Ich glaube, die Historiker in 20 Jahren werden auch von unserer Zeit von der großen Depression wahrscheinlich sprechen, zumindest auf Europa bezogen. Die ganze Frage, wie die Marktwirtschaft, der Kapitalismus hier sich weiterentwickeln kann, sich weiterentwickeln wird, das sind alles Dimensionen, die hier mit in diesem Konflikt stehen. Das Ende der europäisch-amerikanischen Dominanz in der Weltgeschichte. Das heißt, wie zum ersten Mal seit 300 Jahren ist keine europäisch-amerikanische Nation mehr die Nation, die wirtschaftlich führend ist. Man muss ja sehen, wir sind in einem historischen Zeitpunkt. Zum ersten Mal hat in diesem Jahr China die Nummer 1 als wirtschaftliche Macht weltweit dargestellt. Bald wird auch Indien die USA überholen. Europa ist schon länger hier am absteigenden Ast. Also das hat alles Dimensionen, die alles mit hineinspielen. Ich möchte aber für unsere Sendung den Fokus, wenn du einverstanden bist, auch sehr stark auf die kulturell bewusstseinsmäßige, auch religiös-spirituelle Seite legen. Wo ich denke, dass auch das eine Dimension spielt, wo so die Frage, was sind denn unsere westlichen Werte eigentlich? Wie tief gehen die? Inwiefern sind sie von einem allgemeinen Menschheitsprojekt wirklich Werte, die von universaler Wichtigkeit sind? Und ich glaube, eine Dimension, die du richtigerweise angesprochen hast, ist, wie kann man spirituelle Tiefe oder auch, lass uns mal spirituelle Tiefe nennen, mit diesem wichtigen Wert von Pluralität zusammenbringen. Also das ist ja, da muss man schon viel zusammenhalten, zu sagen, es gibt verschiedene Perspektiven, die alle ihre Gültigkeiten haben, aber das nicht in etwas kippen zu lassen, alles ist beliebig. Und ich glaube, dass vielleicht auch hier eine der Herausforderungen steht und auch von Menschen, die wirklich hier auch ein tiefes Interesse, meine ich, im spirituellen Interesse haben. Das finde ich dann eben auch spannend, ein Gespräch mit jemandem wie dir. Ich glaube, dass es uns auch verbindet und das ist auch sozusagen auch der Kontext einer Sendung wie Radio Evolve. Wie kann hier ein progressiv wirklich auch diesen westlichen aufklärerischen Werten verbundenes spirituelles Projekt aussehen, das all das zusammenhält. Also Spiritualität ist nicht Fundamentalismus, ist nicht Mittelalter. Es gibt ein spirituelles Projekt, das ist nach vorne gelehnt, wo all diese Werte in einer integralen Art zusammengehalten werden. Ist das nicht auch eine der Herausforderungen dieser Zeit, dass hier gerade auch aus Europa Antworten kommen müssen, die eben nicht europäische Werte mit Beliebigkeit gleichsetzen, sondern all das, wofür auch die Aufklärung steht, auch diesen tiefen, menschheitsgeschichtlich entscheidenden, letztendlich auch spirituellen Impetus in dem Allen betont und versucht neu herauszuarbeiten.
Also was diese Beliebigkeitsgeschichte anbelangt, da geht es mir ein bisschen auch wie mit dieser Wertelosigkeit. Ich glaube, da ist ein Grundproblem in dieser ganzen Diskussion ist, dass permanent sogenannte westliche Werte mit dem neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftssystem verbunden werden. Und diese Verbindung ist meines Erachtens völlig falsch. Natürlich ist dieser Neoliberalismus mit aus diesem Gedanken von Aufklärung, also in diesem Setting mit erwachsen. Aber wir erleben ja genau gerade, also wenn ich jetzt nur mal moderne Gesellschaften in Nordeuropa angucke, ob das Schweden, Dänemark, es auch Deutschland ist, wir erleben ja auf der einen Seite, dass wir bürgerrechtliche Bewegungen haben, die sehr deutlich artikulieren, dass wir eine ganz andere Art von Leben eigentlich gerne hätten. Also nicht mehr Wachstum auf Teufel komm raus, sondern genau wo du jetzt sagst, eine Spiritualität, wo es um eine Vertiefung geht, wo es um Nachhaltigkeit geht. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen in diesem Kontext einer modernen Spiritualität eine ganz wichtige Rolle spielen. Also die ja nicht mehr Spiritualität ist für uns heute nicht mehr Rückzug aus der Welt, sondern es ist ja auch Gestaltung von Welt, das heißt Verantwortung zu übernehmen. Das findet ja statt. Also wenn du anguckst, ne, die großen, wirklich der Protest auch in Europa gegen TTIP und diese Freihandelsabkommen. Und auf der anderen Seite haben wir halt ein neoliberales Wirtschaftssystem, das sich aufgrund einer Deregulierung auf politischer Ebene mittlerweile aufführt und ganz viele unserer wirklichen Werte ja zerstört. Und wahrgenommen wird aber der Westen meistens global als diese neoliberale Ordnung, die aber interessanterweise ja von den Chinesen und den Indern mehr oder weniger mitkopiert wird. Mhm. Also ich denke, eine moderne Spiritualität, das ist genau das, was wir auch in vielen Kreisen hier schon auch erleben können von aufgeklärten und bewussten Menschen, die sagen, ich will Verantwortung übernehmen, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um ein friedliches und gutes Miteinander von Menschen unterschiedlichster Kulturen, Religionen etc. Also das haben wir ja in Europa auch, ne? Also wenn du auch anguckst, die ganzen Demonstrationen gegen Pegida, das sind ja sehr große, das ist gerade in München, die Demonstrationen dagegen waren unendlich viel größer, also von Leuten, die sagen, nee, wir wollen eine ganz andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die human ist, in der auch Platz ist für die Schwachen, wo wir uns um Flüchtlinge mit kümmern, etc., etc. Und das hat für mich schon mit einer sehr starken auch Form von einer spirituellen Dimension mit zu tun. Und das sind, glaube ich, schon die Werte, die quasi eine moderne Gesellschaft ausmachen, dass diese Werte quasi aufgrund politisch-wirtschaftlichen Strukturen leider Gottes sehr oft hinten runterfallen. Das können wir jetzt in der Griechenland-Krise, die hast du ja gerade angesprochen, wunderbar wiedererleben. Auf der objektiven Ebene, klar, hat Griechenland gespart, ja, hat, die Schulden wachsen trotzdem und ein großer Teil der griechischen Bevölkerung ist in den letzten 5 Jahren völlig abgestürzt. Also das heißt, das ganze Ding hat eigentlich, wenn man es jetzt von dem anschaut, was die Gesellschaft anbelangt, war völlig desaströs und trotzdem fährt man in der EU den immer gleichen Kurs, so geht's weiter, obwohl man eigentlich sieht, dass die Situation völlig daneben gegangen ist und trotzdem hält man an diesen Strukturen fest. Und das ist, glaube ich, eine andere Dimension nochmal, dass wir halt ein wahnsinniges Primat einer neoliberalen Wirtschaft haben, die ganz viel diktiert und bestimmt, wohin eigentlich die Reise in Gesellschaften geht, obwohl die Menschen in diesen Gesellschaften eigentlich die Weichen in eine ganz andere Richtung stellen würden. Und zwar in die Richtung, von denen ich glaube, dass es eben wirklich die guten Werte des Westens sind.
Mhm. Also du sagst hier was sehr Interessantes. Du sagst, Teil der Schwierigkeit ist auch eine Identifizierung, ich nenne es mal so, der Einfachheit halber, der westlichen Werte. Mhm. Mit einem Konstrukt des Neoliberalismus. Mhm. Und dass ein wieder sich besinnen auf westliche Werte wie Menschenwürde, wie Freiheit, wie Gerechtigkeit, wie auch Pluralismus, dass das auch im Widerstreit mit dem Konstrukt für sowas wie Neoliberalismus geführt werden muss. Weil ich stimme dir auch zu, die Auseinandersetzung in Deutschland rund um Pegida hat mich einerseits bestürzt, andererseits aber auch erstaunt, positiv erstaunt, weil hier eine Zivilgesellschaft aufgetreten ist, die gesagt hat, nee, wir gehen jetzt hier nicht in die Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Und wir verteidigen was, und das jetzt das ist natürlich lokal verschieden verteilt, aber über die Bundesrepublik als Ganzes, ja, erstaunlich ist, wie stark hier Menschen motiviert waren, auf die Straße zu gehen und sagen, nee, wir verteidigen unsere Offenheit, wir verteidigen unsere Weltoffenheit, wir verteidigen eine soziale und nicht menschenfeindliche Grundhaltung hier. Und das eigentlich ein politischer Prozess ist, der so herausfordernder ist, auch einen gewissen Vorbildcharakter hat, wirklich auch harte politische Konfrontationen auszutragen und miteinander durchaus hart zu diskutieren, um hier nach Worten zu ringen. Das fand ich auch spannend. Aber das ist vielleicht das, wozu auch wir aufgerufen sind, uns auf einer tieferen Art und Weise wieder zu besinnen, was denn eigentlich wirklich auch das Fundament, ich nenne es weiter so, dieser westlichen Werte ist. Und hier auch etwas wirklich auch zu finden, das verteidigt werden will, im Sinne, dass man hier wirklich tiefe menschliche Werte erkennt, die uns brauchen, um in dieser Welt die Bedeutung zu haben.
Absolut. Und wie gesagt, und viele von diesen Werten, die du vorhin auch genannt hast, also Gerechtigkeit und diese Dinge, das sind ja auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt nur was Westliches sind. Also ich habe leider den Namen vergessen, es gab einen muslimischen Wissenschaftler, der so einen Index erstellt hat anhand, also Staaten, er hat sie einfach beurteilt, wie weit sie dem islamischen Ideal entsprechen. Und sein großes Ideal war Gerechtigkeit. Dann kam halt raus, dass ein Land wie Dänemark sehr viel islamischer ist als ein Land wie Saudi-Arabien. Ne? Also wo wird ja auch deutlich, ne? Das sind ja genau Werte, die universell sind. Also Dänemark ist kein islamisches Land, aber es pflegt eine Gesellschaftsordnung, die quasi jetzt aus seiner Warte hier eigentlich das ist, worum es Mohammed in seiner Gesellschaftsvorstellung eines guten Zusammenlebens einer muslimischen Gemeinschaft geht. Und ich denke, das ist genau das, und das findest du in vielen Religionen, nur haben wir halt da noch tausend zusätzliche Interessen, die mit Religion verknüpft werden, die herzlich wenig mit Religion zu tun haben. Und ich glaube, also es geht einfach auch um diese wirkliche Besinnung, was das genuin Menschliche auch mit ist, neben dem, dass natürlich zum Menschlichen auch bedauerlicherweise Aggression und Gewalt gehören. Aber es gehört halt auch was anderes dazu. Und ich denke, das ist ja auch was in vielen Religionen betont wird. Wir müssen halt nur gucken, dass wir es aus einer sehr vormodernen Prägung, die dann oftmals halt nur für einen bestimmten Teil gilt, soweit öffnen, dass es halt für möglichst viele gilt.
Das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir werden ja im Rahmen der Herbstakademie das Thema im Herbst ausrichten. Der Haupttitel wird sein, dem Leben zugewandt, das spirituelle Potenzial der westlichen Zivilisation. Mhm. Und die Idee dahinter ist, hier wirklich auch Antworten zu finden, die auch herausarbeiten, dass diese westliche Zivilisation eben nicht reduzierbar ist auf Neoliberalismus.
Also Neoliberalismus ist ein winziger Aspekt. Also ich würde sagen, es hat mit den Werten, weil der Neoliberalismus es ist natürlich auch ein Wert, ist der Wert von dir, kann man sagen. Aber ansonsten ist es kein Wertesystem, es ist ein Parasit.
Ja. Und eben auch, dass das in sich ein spirituelles Fundament hat, ja, das nach vorne gerichtet ist und nicht nach hinten, also Spiritualität kann ein nach vorne gerichtetes Projekt sein, es muss nicht ins Mittelalter hinein zurückreichen. Und es braucht aber Menschen, die wirklich auch diesem europäisch-westlichen Projekt verbunden sind, um auch diese tiefe Dimension von Menschlichkeit, die ich weiterhin Spiritualität nennen würde, auf diese Art und Weise zu vertreten, dafür einzutreten und hier auch gemeinsam zu ringen, das neu zu verstehen. Willst du auch sagen, dass das etwas ist, was eine Zeit wie diese auch braucht, um hier wirklich auch in diesem globalen Konflikt auch wirklich zukunftsfähige Antworten zu finden?
Ich glaube, der Mensch ist per se ein Wesen, das nach Sinn fragt. Und die klassischen Sinnantworten sind eben in der Regel religiös, spirituell, philosophisch. Und das heißt, wir werden niemals auskommen ohne eine wirkliche Spiritualität, die, wie du sagst, eben auch nach vorne gewandt ist. Und aus der heraus dann tatsächlich auch Antworten kommen. Nur das ist halt leider Gottes, gibt uns die Vergangenheit relativ wenig Antworten auf Probleme der Zukunft, weil nämlich das, was vor uns liegt, unbekannt ist und das, was hinter uns liegt, nicht mehr aktuell ist. Und ich glaube, das ist halt das, sich darauf auch mit einzulassen, auf dieses Wagnis, dass wir gar nicht alles immer im Vorfeld klären können, sondern dass vieles in einem Entwicklungsprozess ist. das ist für mich auch Teil von Spiritualität. Also für mich heißt Spiritualität auch aushalten, dass es Leerstellen gibt, dass es Offenheiten gibt, die irritieren, die erschüttern können und trotzdem sozusagen mit einer gewissen Vision und einer Energie, die ja dann auch eben gerade vielleicht aus einer spirituellen Praxis mit erwächst, dass du das halt dann auch ja aushalten lernst. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe der Spiritualität der Moderne, dass sie eben nicht mehr in dem Sinne ein geschlossenes System sein kann wie vormoderne Spiritualitäten, sondern dass sie unheimlich offen ist. Und wie gesagt, diese Offenheit bietet unheimlich viel Chancen, aber sie macht auch sehr, sehr viel Angst. Und ich glaube, das ist das, was wir global halt auch erkennen können, dass Menschen einfach, sie suchen nach Orientierung und es gibt so unendlich viele Optionen und Konzepte und Kontexte, die uns oft überfordern. Und dann suchen wir halt nach den vermeintlich einfachen und simplen Antworten, die es aber halt nicht mehr geben kann. Das ist einfach ein Strukturproblem.
Das finde ich sehr spannend, auch eben diese Offenheit, so wie du sie formuliert hast, auch als spirituellen Wert zu definieren oder zu verstehen. Also da liegt sehr viel drinnen und die offensichtliche Abgrenzung zu allem, was Fundamentalismus ist, ist hier wirklich auch ganz entscheidend zu sehen. Moment mal, diese Offenheit und dieses Aushalten können ist eigentlich etwas, was menschliche Tiefe, menschliche Reife und auch auf diese Art und Weise verstanden menschliche Spiritualität ausmachen kann. Aber wenn man so über Spiritualität redet, redet man völlig anders, als wenn es jetzt orthodox fundamentalistisch oder muslimisch fundamentalistisch gedacht ist. Das meint offensichtlich was anderes, aber es meint ganz offensichtlich auch etwas ganz Tiefmenschliches. Mhm. Jetzt habe ich hier schon einige E-Mail-Fragen. Die sind in der Zeit schon sehr fortgeschritten, aber es ist halt auch ein riesiges Thema und mehr als anstreifen können wir sowieso nicht. Ich möchte dir eine E-Mail-Frage vorlesen, die, ja, bin gespannt, was du dazu meinst. Da schreibt eine Hörerin, wie kann das, was im Moment auf unserem Planeten geschieht, spirituell und evolutionär gesehen werden? Nach meiner Schau tragen all diese Antagonismen, ISIS, Ukraine etc. zur Bewusstwerdung des geistigen Zustandes der Menschheit bei. Die Ereignisse dienen uns als Spiegelbild unseres Selbst und unserer Bewusstheit, Awareness, und dienen als Ganzes als Chance einer Beschleunigung der Evolution im Sinne der Entwicklung eines höheren Bewusstseins. Ein Beispiel ist die Geschichte des buddhistischen Mönches Milarepa, der vom Mörder und Verbrecher sich zu einem spirituell hochentwickelten Geist transformiert hat, nachdem er lange Jahre Erläuterung vollzogen hat. So sehe ich die aktuellen Ereignisse als Chance und Vorstufe einer zukünftigen Transformation. Meine Aufgabe ist es, meine eigene Läuterung vorzuschreiben und in meinem eigenen inneren und geistigen Unfrieden mit Mitgefühl und Achtsamkeit zu beruhigen. Heilung setzt voraus, dass etwas Altes stirbt, dann kann aus der Asche das Gestorbene etwas Neues geboren werden. Also deuten die Ereignisse darauf hin, dass wir uns an der Schwelle zu einem nächsten evolutionären Schritt befinden. Wie sehen Sie das?
Also sagen wir mal so, wenn ich die Geschichte der Menschheit angucke, ist die Geschichte von Gierhaft und Verblendung, sprich Destruktion, etwas sehr Fundamentales. Es hat immer Entwicklung stattgefunden. Ich weiß nicht, ob ich das in einem evolutionären Prozess sehen würde. Es fällt mir auch sehr schwer, wenn ich einfach auch die Opfer vor mir sehe, die auch in irgendeinen evolutionären Prozess mit hineinzunehmen. Als für uns selbst natürlich auch Spiegelung, das würde ich sagen, an dem, was auf der einen Seite an Hass und Gewalt in uns steckt, an Strukturen mit anzugucken. Ob ich das unbedingt, ich weiß es nicht, in einem, wie gesagt, evolutionären Prozess sehen möchte, als eine Beschleunigung, Transformation, weil das würde bedeuten, dass alle die, die diesen Gewaltweg jetzt eingeschlagen haben, sich transformieren. Vielleicht verändert sich der ein oder andere, man kann es nur hoffen, aber also ich glaube nicht so recht dran. Ich glaube, es ist eher eine große Herausforderung für den Rest der Welt, einigermaßen Antworten darauf zu finden. Also es gibt eh nicht die eine Antwort, aber dieses Ausmaß eher zu begrenzen. Also diese Form, ich möchte es nicht unbedingt spirituell interpretieren.
Ja. Ich stimme dir da sehr zu. Ich sehe da nämlich eine Gefahr drin. Wenn man das so interpretiert und auch mit so einer Gewissheit interpretiert, dass das jetzt notgedrungen ein Zeichen der spirituellen Entwicklung ist, steckt ja die gleiche Gewissheit drinnen, die wir auch vorher mit dem Fundamentalismus angesprochen haben.
Genau, genau.
Und ich glaube, eben das nicht zu wissen, also nicht mal zu wissen, dass das jetzt ein Zeichen der Evolution ist, obwohl es durchaus auch sein kann, sondern einfach zu sehen, es wird ein Teil der Evolution sein, wenn wir das draus machen. Aber wenn wir es nicht draus machen, wird es auch nicht. Also hier nicht einem sich selbst erfüllenden höheren Plan, glaube ich, den Weg zu geben, sondern zu sehen, ein Teil auch unserer westlich aufgeklärten Werte besteht darin zu sehen, dass die Geschichte durch uns geschieht und uns braucht.
Genau, genau. Also das sehe ich genauso. Mir ist es zu, sage ich mal, von, wie du gerade vorhin gesagt hast, von, folgt einem Plan. Ich glaube nicht, dass es einem Plan folgt, sondern der Plan sind wir, Individuen, Menschen, Strukturen zu jeder Zeit, die diesen Plan in immer eine neue Dimension einbetten. Also wir sind Teil der Geschichte und wir machen Geschichte und wir machen Entwicklung. Aber ich glaube nicht, dass diese Entwicklung zunächst mal einem hohen Plan folgt, sondern es manifestiert sich in hier und jetzt. Und es sind sehr, sehr viele Optionen möglich. Und das heißt leider auch, dass es nicht immer nur nach oben gehen muss, zumindest für eine bestimmte Zeit.
Ja, gerade in Deutschland dieses Gespräch führen, glaube ich, muss man das immer wieder dazu sagen. Ja. Dass die Geschichte kann auch schief gehen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, einer der Lehren, die man ziehen muss. Und ist, glaube ich, eine gefährliche Lehre daraus zu ziehen, dass sie notwendigerweise schief gehen muss.
Mhm.
Also, ein notwendiger Bestandteil des Fortschritts ist, dass was schrecklich schief geht.
Genau.
Was uns dann umso mehr auf den Plan ruft, weil es uns braucht als aufgeklärte, mündige Bürger, aber auch als tief spirituelle Menschen mit einer tiefen Wahrnehmung von dem, was Menschlichkeit, Geistigkeit, Tiefe, aber auch seelische Freiheit sein kann, und unser Ringen mit all dem, um gemeinsam Zukunftsentwürfe zu entwickeln, im Kleinen und im Großen, die dann wirklich auch eine Evolution sein können. Davon bin ich auch überzeugt.
Genau.
Noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, von einer Hörerin, die schreibt: Liebe Katharina und Thomas, danke für das klärende Gespräch. Zur Frage von Charlie Hebdo, Karikaturen und der Veronisierung der Gesellschaft, der Ironisierung der Gesellschaft, eine etwas provozierende Frage. Wie unterscheiden sich diese Hebdo-Karikaturen über Mohammed von den Karikaturen, die man über die Juden in den 30er und 40er Jahren in deutschen Zeitungen sah? Gibt es hier nicht universale Werte, die wir in alle in einer globalisierten Welt respektieren müssen? Und sollten wir nicht differenziertere Ansichtsweisen finden, die verschiedenen Perspektiven zusammenzuhalten? Ist das nicht auch etwas, was für eine Entwicklung unserer westlichen Werte beweisen könnte?
Also ich würde sagen, der Unterschied ist zunächst mal der, ist ein Unterschied, ob ich über eine Personengruppe Karikaturen, die dezidiert nur diffamierend, also das waren ja nicht nur Karikaturen, sondern es ging ja darum, sozusagen die Minderwertigkeit der Juden zu beweisen. Also genauso, das kannst du dann mit Sinti, Roma, Homosexuellen und sonst was machen, oder du nimmst bestimmte Ethnien. Hier hast du ja sozusagen zunächst mal einfach einen, also Religionsstifter, der natürlich für ein religiöses System steht. Und ich muss zugeben, ich kenne bei weitem nicht alle der Karikaturen. Manche sind meines Erachtens völlig daneben, andere sind aber unheimlich gut, weil sie eben sozusagen über eine religiöse Person etwas an einen Missstand in der Religion aufzeigen. Und da ist es dann so, das ist so, wie wenn du eine Jesus-Karikatur machst oder eine Buddha-Karikatur, aber das ist etwas völlig anderes, als wenn du über eine Personengruppe nochmal was machst, weil hier sozusagen diese Person ist eine historische Person, die vergangen ist und die noch dazu für etwas steht. Und also da sehe ich dann schon einen Unterschied zu dem antisemitisch motivierten Karikaturen, die man über Juden gemacht hat im Dritten Reich oder auch schon vorher. Das ist ja eine längere Phase des Antisemitismus, gerade in Europa.
Wir sind schon eigentlich ein bisschen über der Zeit. Lass mich noch eine Frage stellen. Auch von einer Hörerin, liebe beide, in der Art, wie ihr über die Komplexität der Weltsituation sprecht, drängt sich mir eine Frage auf. Was denkt ihr, was das Wichtigste ist, was passieren oder sich entwickeln müsste weltweit, damit sich ein neues Miteinander etablieren kann, aus dem neue Lösungen entstehen?
Also ich denke, auf der emotionalen Ebene wäre es die große Fähigkeit des Menschen, Empathie über seinen eigenen Familienclan hinaus zu entwickeln. Wahrscheinlich bei einem bestimmten Teil der Menschen sogar wird es reichen, wenn sie es innerhalb der eigenen Familie entwickeln könnten. Also wirklich empathisch wahrzunehmen, dass wir bei all unserer Unterschiedlichkeit halt alle relativ ähnliche Lebenswünsche, Hoffnungen und Ziele haben. Und von dort aus natürlich dann schauen, dass wir die destruktiven Verhaltensweisen, die also natürlich auch unser Wirtschaftssystem mit sich bringt, minimiert werden. Also ich denke, es passiert ja auch in Zivilgesellschaften, nur die Mächteverteilung ist halt momentan nicht so, dass unbedingt der Wunsch der Bürger zu Gehör kommt oder dass man den befolgt, sondern dass ganz andere Interessen im Blickpunkt stehen. Aber Mitempfinden zu entwickeln, denke ich, ist eine der zentralen Tugenden. Oder nicht nur Tugenden, sondern wirklich, was es ermöglicht, dass wir kapieren, dass wir hier gemeinsam im gleichen Boot sitzen.
Ja. Lass mich das eigentlich das Gleiche anders paraphrasieren. Natürlich ist alles sehr verkürzt, weil da müsste man wahrscheinlich auch sehr viel darüber sagen und mehr ins Gespräch kommen. Aber wenn ich es auf einen Punkt bringen möchte, würde ich sagen, es sind zwei Dinge gleichzeitig. Ja? Eines wirklich tief zu erkennen, das ist letztendlich eben auch eine tiefe spirituelle Erkenntnis. Wir, damit ist mindestens die ganze Menschheit gemeint und wahrscheinlich noch eigentlich viel mehr, wir sind eins. Und das ist ein lebendiger Prozess, den wir als Menschheit hier leben. Und das wirklich tief, das als Wert anzuerkennen, ändert schon unheimlich viel. Und wir sind eins in unserer Verschiedenartigkeit. Das bringt diese Offenheit hinein, die es auch so herausfordernd macht, aber die du auch immer wieder hier auch mit eingefordert hast, dass wir diese Einheit, die wir sind, sind wir auch in der Pluralität, die unsere Weltgemeinschaft ausmacht. Und wie können die zwei Dinge als eins gelebt werden? Ich glaube, wenn sich hier eine tiefe menschliche Vision oder Visionen entwickeln, wie das gelebt werden kann, dann stehen wir kulturell als Menschheit woanders, als wo wir jetzt gerade stehen. Mhm. Katharina, ja, war vorauszusehen, dass wir einen ganzen Matratzen werden. Hm. Aber trotzdem herzlichen Dank hier für deine Analyse und für deine Einsicht und auch für deine Leidenschaft demgegenüber. Ich glaube, es ist einfach ein Gespräch, das wir führen müssen, weil eines, was es braucht, um wirklich hier durch diese herausfordernden Nachrichten durchzukommen, ist, dass wir dieses Gespräch führen und hier wirklich schauen, was sind Visionen, und dieses Ganze auch nach vorne auflösen können. Braucht es so.
Sehe ich auch so.
Herzlichen Dank. Alles Liebe dir nach Augsburg. Und einen schönen Abend auch an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ich danke dir, Tom. Auch einen schönen Abend an alle. Tschüss.
Tschüss.